Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut.
95.5 Charivari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Freue mich, dass du dir wieder deine Portion Inspiration und Motivation abholst. Und ja, bei dem Gespräch heute war ich tief beeindruckt. Mia Fleischer ist nämlich heute mein Gast von Vita Nova Bestattungskultur. Ja, sie hat sich selbstständig gemacht mit ihrem eigenen Bestattungsunternehmen und Mia ist erst 21 Jahre alt. Und seitdem sie 14 ist, war für sie klar, ich möchte Bestatterin werden. Durchaus ungewöhnlich für eine Frau, so jung schon zu wissen, ja, ich möchte mal meine berufliche Zeit hauptsächlich ja letztendlich dem Tod oder der Feier des Lebens widmen. Und ich war wirklich beeindruckt, wie klar Mia ihren Weg schon immer irgendwie vor sich gesehen hat und auch wie zielstrebig sie das Ganze verfolgt hat. Wie gesagt, sie ist 21, seit einem Jahr gibt's Vita Nova Bestattungskultur im Lehel und ihre Vision ist auch ganz klar. Sie möchte nämlich die Bestattungskultur modernisieren, weil sie sagt, da gibt's einfach auch viele Sachen, die sind angestaubt und die helfen eigentlich nicht unbedingt bei der Trauerbewältigung. Ich fand es extrem inspirierend. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Und falls du dich mehr mit diesem Thema beschäftigen möchtest, alle Links findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Und wie gesagt, freue mich immer sehr über dein Feedback. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn gerne mit deinen Freunden. Schick einen Link in die Familien-WhatsApp-Gruppe oder bewerte ihn bei Apple Podcast oder bei Spotify. Hallo Mia, freue mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja Mia, du bist, ich weiß nicht, ob die jüngste Bestatterin, aber mit Sicherheit eine der jüngsten Bestatterinnen, die es gibt in ganz Deutschland. Du bist 21 und hast das Vita Nova Bestattungskultur im Lehel gegründet. Mit 21, nimm uns mal bitte mit auf diese Reise. War das immer schon dein Traum, mal Bestatterin zu werden? Das ist ja schon eher ungewöhnlich.
Tatsächlich nicht, aber schon eine ganz lange Zeit. Also ich habe mein erstes Praktikum im Alter von 14 Jahren gemacht beim Bestatter. Noch bei so einem Ein-Mann-Betrieb, ziemlich eingestaubtes Unternehmen. War ursprünglich mal ein Schreinerbetrieb und ist dann ja zu einem Ein-Mann-Betrieb hauptsächlich in die Bestattungen irgendwie gewachsen. Insofern, dass Schreinerarbeiten immer weniger wurden. Früher haben die Bestatter natürlich, beziehungsweise die Schreiner, die Särge gemacht. Und waren dementsprechend dann auch die Bestatter. Und die Schreinerarbeiten haben dann immer mehr abgenommen, während die Bestattungen immer weiter zugenommen haben. Und wusste dann da tatsächlich recht schnell, dass es das ist, was ich machen möchte. Habe dann mehrere Praktika gemacht und bin dann im Alter von 17 Jahren in den Beruf tatsächlich eingestiegen. Mhm. Ich glaube, ich war 17, ja, genau. Ja. Und habe dann mit 20 letztes Jahr gegründet.
Jetzt ist es ja so, dass der Tod generell in Deutschland ja so ein Thema ist, damit wollen sich die wenigsten eigentlich auseinandersetzen. Woher kommt dein großes Interesse dafür?
Tatsächlich, um das einmal ein wenig zu entstauben, das Ganze, denn mit dem Tod geht ja auch immer ganz viel Leben einher. Und es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen. Es bringt nichts, das unter den Teppich zu kehren, weil letztendlich betrifft es uns alle irgendwann. Wir alle müssen uns damit zwangsläufig auseinandersetzen und wir müssen es aber nicht unnötig beschweren. Also mein Ansatz ist es, dass einfach ja, ein bisschen in die Gesellschaft zu holen und zu enttabuisieren und dieses Thema ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen positiv zu belegen, insofern, dass ich positiv beitragen möchte, statt einen Trauerprozess zu erschweren.
Aber woher kommt dein Interesse dafür? Also das ist jetzt eher ungewöhnlich, dass man mit 21 sagt, ja, ich möchte andere Menschen beim Trauerprozess helfen. Ich habe da auch keine Berührungsängste. Also ich meine, als Bestatterin, du musst ja auch die Toten anziehen wahrscheinlich oder siehst ja sehr viele Tote, das gehört ja zum Beruf dazu. Da haben ja viele in dem, also gerade auch in dem Alter noch große Berührungsängste. Warum ist es bei dir nicht so?
Ich kann helfen. Ich kann aktiv in einer Situation helfen, wo sonst keiner helfen kann. In einem Worst-Case-Szenario im Prinzip. Und ich habe einfach selbst gemerkt, was das bringt, eine gute Trauerbegleitung an die Hand genommen zu werden. Ich bin letztendlich erstmal der Leuchtturm, der Anker für die Familien, die auf mich zukommen. Ich bin die erste Person, mit der sie sprechen und ich kann einfach aktiv wirklich was dafür tun, damit sie irgendwie einigermaßen gut und sanft durch diesen Prozess begleitet werden. Und das ist meine tägliche Motivation, würde ich sagen. Und was die Verstorbenen betrifft, ist es einfach so, wir sind alle Menschen. Letztendlich liegt da auch ein Mensch vor mir, ein ganzes Menschenleben und die Angehörigen vertrauen mir ihren, ja, ihren lieben Menschen eben an. Das ist ein extrem großer Vertrauensvorschuss und deshalb schätze ich das total, dass ich diese Arbeit machen kann. Es ist eine sehr, sehr dankbare Arbeit, man kriegt sehr viel zurück und ich möchte diese Würde einfach wahren. Mir ist das wichtig, weil das letztendlich ein ganzes Menschenleben ist, was da liegt vor mir.
Wenn ich zurückdenke, als ich 21 war, habe ich gerade angefangen zu studieren, wusste noch überhaupt nicht, was ich mal machen möchte, war so ein bisschen lost. Ab wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du wusstest, das ist es, ich werde jetzt Bestatterin?
Tatsächlich nach dem ersten Praktikumstag. Ich habe da eben einmal die Überführung mitgemacht und habe ein Trauergespräch mitgemacht und kam abends nach Hause und wusste, das ist es. Ich musste direkt bei der Überführung mit anpacken. Ich war mit meinem Chef quasi alleine draußen und er hat direkt gesagt, pack mal mit an. Wir waren nur zu zweit, das war eine Hausabholung und die Angehörigen standen an der Tür. Es ist ein bisschen fahrlässig heute. Also heute wird das nicht mehr gehen und das macht man so auch nicht. Aber es war halt damals, auf dem Dorf war das so und saß dann eben auch beim Trauergespräch noch mit dabei und wusste einfach, das macht mir Spaß, es erfüllt mich zu helfen. Es geht nicht darum, dass da jemand gestorben ist. Das ist tragisch und das ist sehr, sehr traurig, sondern es geht darum, dass ich helfen kann.
Hattest du denn nie Berührungsängste?
Tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich mir vorher Horrorszenarien ausgemalt. Ich habe vorher noch nie einen Verstorbenen gesehen, wurde da recht schnell ins kalte Wasser geschmissen, weil wir morgens diesen Anruf reinbekommen haben und dann sind wir irgendwie eine Stunde später losgefahren und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich hatte schon Respekt davor, sehr, sehr großen Respekt davor, mir das anzuschauen. Letztendlich war es aber überhaupt nicht schlimm. Also ich muss auch sagen, ich hatte natürlich Glück mit meinem ersten Verstorbenen. Das war ein alter Herr, der lag friedlich in seinem Bett. Das war schon sehr, sehr so angenehm, wie sowas sein kann, aber das war überhaupt nicht schlimm. Es war sehr, die Stimmung dort war sehr, sehr friedlich und es war irgendwie natürlich.
Und dann bist du nach Hause gekommen mit 14 und hast gesagt, ich werde jetzt Bestatterin. Wie hat deine Mama, wie haben deine Eltern reagiert?
Also meine Mama war cool damit. Sie hat mich immer gelassen bei allen Entscheidungen und hat mich immer auf mein Bauchgefühl vertrauen lassen. Hat mir dann nie die Flügel gestutzt und ist mit allem mitgegangen. Also für sie war das fein. Sie hat gesagt, gut, wenn du das machen willst, dann mach das. Und mein Papa war, glaube ich, nicht so amused, aber das kam auch daher, weil er in der Zeit seine Diagnose erhalten hat, Krebs im Endstadium und dementsprechend, wenn die 14-jährige Tochter kommt und sagt, sie möchte Bestatterin werden, während er weiß, er ist todsterbenskrank und heilt nicht mehr, war das natürlich erstmal ein Schock für ihn. Ja.
Hat dich sein Tod nochmal bestärkt darin, dass es wichtig und richtig ist, dass du Bestatterin wirst?
Absolut, total. Weil ich vieles auch gesehen habe, was ich eben nicht so machen möchte, was ich anders machen möchte. Und es ist nicht mein Anspruch, die Bestattungskultur komplett umzukrempeln. Es gibt Riten und auch tolle Dinge, die es irgendwie schon seit 20 oder noch länger Jahren gibt, die man beibehalten darf und auch sollte, weil es einfach schön ist. Gibt aber auch manches, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und da ist mein Ansatz zu sagen, ich möchte es einfach zeitgemäß machen. Und dementsprechend hat mich das bestärkt. Ja, definitiv.
Jetzt bist du 21, hast dein eigenes Unternehmen gegründet. Kommst du aus einer Unternehmerfamilie? Also waren deine Eltern auch selbstständig?
Nein, tatsächlich nicht. Also mein Papa war immer mal wieder selbstständig, aber nie konstant. Also er hat jetzt keine Riesenfirma und meine Mama auch nicht. Also sie war auch immer angestellt bis vor ein paar Jahren. Und meine Urgroßeltern waren tatsächlich, mein Opa war Schreiner, selbstständig. Und ansonsten, da waren so ein paar kleine Betriebe innerhalb der Familie, aber jetzt nichts, wo man hätte sagen können, wir haben jetzt irgendwie alle Unternehmen gehabt, die groß gewesen wären und erfolgreich. Nein,
okay.
Das nicht.
Kommt oder kam dir die Entscheidung mutig vor? Also wie gesagt, mit 21, ne, normalerweise macht man eine Ausbildung oder studiert oder arbeitet vielleicht schon im Beruf, aber die wenigsten gründen ja mit 21 ihr eigenes Unternehmen. Hattest du das Gefühl, da besonders mutig zu sein?
Nein, tatsächlich nicht. Insofern, dass ich einfach meiner Intuition gefolgt bin und mein Bauchgefühl hat gesagt, mach es. Und für mich war es sehr, sehr natürlich. Vielleicht auch deshalb, weil der Wunsch schon Jahre davor eben präsent war und ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt machen und ich möchte mich auf kurz oder lang auch selbstständig machen. Tatsächlich schon bevor ich den Beruf der Bestatterin für mich entdeckt hatte. Also ich habe, glaube ich, meiner Mama das erste Mal mit 10 gesagt, ich möchte mich selbstständig machen, weil dann brauche ich nie wieder Urlaub, weil das macht mir dann so viel Spaß, dass ich nie wieder arbeiten muss.
Tatsächlich, mit 10?
Ja.
Wow.
Und mit 14 habe ich dann eben den Beruf der Bestatterin entdeckt und dann hat sich das irgendwie alles sehr, sehr glücklich gefügt und ich habe gesagt, das möchte ich irgendwann machen und selbstständig. Und anders.
Hattest du Bammel oder hattest du Zweifel?
Zweifel nie. Also natürlich gab es Situationen auch in der Gründung und auch im ersten Jahr, wo ich mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand stand und nicht wusste. Ich glaube, das kann jeder Unternehmer nachvollziehen, diese Momente und diese Phasen und Situationen gibt es. Aber ich habe nie Zweifel gehabt und ich habe es nie bereut. Ich würde es heute genauso wieder tun. Mhm.
Hast du das Gefühl, jetzt durch deinen gerade beruflichen, durch dein berufliches Leben, dass du mit deinen Freunden, die wahrscheinlich jetzt nicht alle auch ein Unternehmen gegründet haben mit 21, dass dir da so ein bisschen der, wie soll ich das sagen, der Anschluss verloren geht oder dass mit deinen Freunden du teilweise da Schwierigkeiten hast? Vielleicht haben die auch Schwierigkeiten, dich nachzuvollziehen, ne? Was auch für eine Verantwortung du jetzt trägst im Gegensatz zu ihnen, wenn die vielleicht studieren und nachts irgendwie jeden Abend Party machen oder so oder einfach ein ganz anderes Leben leben. Also habt ihr da noch eine gemeinsame Schnittmenge oder haben sich deine Freundschaften auch verändert?
Meine Freundschaften haben sich natürlich verändert. Also es ist schon auch ein bisschen was weggebrochen, würde ich sagen, durch die Gründung. Aber das waren dann Freundschaften, die halt nicht gehalten hätten. Meine engsten Freunde habe ich. Ich pflege einen sehr, sehr kleinen Kreis, aber einfach, weil ich das bevorzuge, ich habe gerne ein paar enge Menschen um mich rum, brauche aber auch nicht viel mehr. Muss tatsächlich sagen, die meisten meiner wirklich engen Freunde machen ungefähr oder zumindest ähnlich dasselbe, haben dieselben Ambitionen und dementsprechend kommen wir uns da nicht so in die Quere, beziehungsweise haben noch genug Punkte, wo wir uns gut treffen können. Natürlich ist es so, dass ich abends jetzt nicht immer am Wochenende verfügbar bin, jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie Highlife und Party machen kann, aber das ist auch nicht das, was ich möchte, das war mir vorher klar. Das ist halt einfach Teil dessen, wenn man jung gründet und dessen muss man sich bewusst sein, das mache ich aber sehr, sehr gerne. Also für mich ist das fein, so wie es ist und meine engen Freunde sind mir tatsächlich erhalten geblieben.
Mhm. Ja. Jetzt hast du, wie gesagt, mit 21 schon sehr klar die Vision, was du machen möchtest. Viele reisen ja auch erstmal oder müssen sich so ein bisschen finden. Das scheinst du komplett übersprungen zu haben, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe mich gefunden, indem ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin da zu Hause. Vitanova ist mein Baby und es ist auch meine Marke. Also Vitanova bin ich. Mhm. Und dementsprechend weiß ich, wer ich bin und habe nie das Bedürfnis gehabt, jetzt erstmal weg zu sein, zu reisen, vielleicht auch irgendwie nach Asien, um mich da zu finden. Das hatte ich nie. Ich hatte aber auch diese Sehnsucht nie.
Weil du dich schon gefunden hattest?
Vermutlich. Ich wusste ja, wo ich hin will. Ich wusste ja, was ich machen möchte. Ich war ganz klar in meinem Ziel und dementsprechend hatte ich nie das Bedürfnis, mich zu finden. Nein.
Ja, spannend. Also das gibt mir immer, wenn ich so gerade jüngere Generation im Podcast habe und merke, wie klar die teilweise schon sind. Also das natürlich auch nicht alle, ne, aber viele. Das gibt, finde ich, immer sehr, sehr viel Hoffnung für die Welt im Allgemeinen, dass es so Menschen gibt. Du hast vorhin gesagt, du würdest gerne die Bestattungskultur jetzt nicht komplett irgendwie, ne, umkrempeln, aber schon modernisieren. Mhm. Was genau meinst du damit? Was genau ist vielleicht verstaubt in Deutschland?
Den Umgang einfach öffentlicher machen und das mehr in die Mitte holen, offen darüber zu sprechen. Auch mal vielleicht abends beim Essen, ja, weil letztendlich, wir kommen alle nicht drumrum. Und es wäre einfach wichtig, da zeitgemäß anzusetzen, Angehörige mit einzubinden, weil das, so finde ich, und das ist das, was ich beobachtet habe, den Trauerprozess auf jeden Fall erleichtert. Insofern, dass man anbietet, dass sie mit nochmal waschen dürfen, mit anziehen dürfen. Ja, sie da einfach wirklich, es hilft zu begreifen. Also sie da wirklich mit einzubeziehen, eine Urne, wenn es ist, gerade mit Kindern zu bemalen. Oder auch einen Kremationssarg, wenn man sich jetzt eine tolle Urne aussucht, wo man sagt, die möchte man nicht bemalen. Dann vielleicht vorher den Sarg, der eingeäschert wird. Zum Beispiel einfach wirklich aktiv mit reinholen. Auch für die Dekoration der Trauerfeier. Wir haben schon Girlanden aufgehangen. Wir haben irgendwie Post gebastelt, die wir dann mit Luftballons haben steigen lassen. Wunderkerzen angezündet. Natürlich immer nur so, wie es die Angehörigen möchten. Ja, auch in der gewünschten Intensität. Also ich würde da niemals hergehen und sagen, ich dränge euch das jetzt auf. Aber es gibt halt wirklich Möglichkeiten, um die Familie einbeziehen, auch Kinder altersgerecht mit einzubeziehen. Und ich glaube, dass das den Umgang und auch diesen Schicksalsschlag erleichtern kann und da positiv zur Trauerbewältigung beitragen kann. Statt, wenn man den Bestatter dann irgendwie nach 4 Wochen hört und das heißt, es ist die Trauerfeier und man weiß aber eigentlich gar nicht, was ist zwischendrin passiert. Ich update meine Angehörigen auch immer per WhatsApp. Die wissen immer, was gerade der Stand ist, wo ihr Verstorbener gerade ist, was ich gerade mache. Einfach damit sie ein Bild davon haben und mit einbezogen sind.
Ja, ich hatte vor einiger Zeit Nicole Rinder im Podcast, die eben auch Trauerbegleitung macht, gerade für Kinder. Kennt ihr euch zufälligerweise?
kennen uns persönlich sogar.
Ja. Und die hat dir, das fand ich auch so interessant, die hat eben auch gesagt, dass man gerade, was du jetzt auch gesagt hast, Kinder da viel mehr mit einbeziehen darf und auch sollte. Mhm. Und viele haben natürlich Berührungsängste. Kann ich jetzt meinem Kind zumuten, nochmal die tote Oma zu sehen? Und sie sagt, ja, auf jeden Fall. Also, dass man da nicht diese Angst haben muss. Merkst du, dass es Vorurteile gibt, weil du ja noch verhältnismäßig jung bist und eine Frau und dann auch noch Bestatterin? Also, wie wird das aufgenommen von der Szene, sage ich jetzt mal?
Also, ich glaube, dass die Szene, in dem Sinne, meine Kollegen da größere Vorurteile haben wie meine Kunden. Da habe ich tatsächlich noch nichts mitbekommen, was irgendwie negativ gewesen wäre. Ich hatte mal eine Kundin, das ist schon ein paar gute Jahre her, da war ich auch noch nicht selbstständig. Und sie hat zu mir gesagt, Frau Fleischer, am Anfang war ich echt skeptisch, ich war gerade 18. Sie sind wirklich jung, aber ich bin positiv überrascht. Und das hält sich bei mir bis heute, weil ich sage, ja, das war für mich auch natürlich die größte Bestätigung, die ich kriegen konnte. Und ich habe ihr Kommentar bis heute im Ohr und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht damals. War auch gut, dass sie es mir erst danach gesagt hat. Aber ansonsten habe ich tatsächlich bisher, ja, die einen oder anderen sind überrascht. Insofern, zu mir hat mal eine Angehörige hat mal zu mir gesagt, oh, ich dachte, da kommt jetzt so ein älterer Herr. Jetzt sind sie ja noch so jung, sie sind ja so jung wie meine Tochter. Das war so ein, das ist so das Einzige, was ich da so bisher mitbekommen habe. Ansonsten durchweg positives Feedback. Ich glaube, dass Kollegen vielleicht ab und zu schon mal skeptisch sind. Aber das sehe ich als Anreiz, zu zeigen, was ich kann und wer ich bin. Und ich weiß, dass ich meine Arbeit gut mache. Und dementsprechend ist es für mich völlig okay. So eine Grundskepsis ist ja auch nicht verkehrt. Ja, also man darf ja auch skeptisch sein, Dinge hinterfragen. Das ist völlig legitim.
Jetzt hast du ja, wenn du in den Familien auch bist, und es ist ja nicht jeder ein Opa, wenn er stirbt und hat ein friedliches Leben gehabt oder ein tolles Leben gehabt und stirbt daheim friedlich im Bett. Das sind ja manchmal auch tragische Schicksale, die da dahinter stecken. Das heißt, du wirst ja teilweise auch mit viel Schmerz und Trauer konfrontiert, gerade von den Angehörigen. Wie gehst du damit um?
Wichtig ist, glaube ich, auf sich zu achten. Also ich gucke, dass ich das schon trenne, dass ich, natürlich gibt es Fälle, die nimmt man ein bisschen mehr mit, ja, also gerade wenn es auch um Kinder geht und so weiter, da knabbert man auch mal dran, aber wichtig ist halt zu schauen, was tut mir gut in so einem Moment. Ich gucke, dass ich mit meinem Hund dann rausgehe, manchmal gibt es auch Abende, da möchte ich brauche es nicht unbedingt oft viel drüber zu sprechen, jetzt auch über eine Feier oder so, sondern ich gucke da einfach, dass ich nicht alleine bin, dass ich mit meinem Freund irgendwie zusammen einen Film gucke, und wenn wir uns zusammen im Bett dann letztendlich abends sitzen und ein Buch lesen, gemeinsam, also jeder für sich, aber einfach halt nicht alleine zu sein. Ansonsten, ich sitze auch schon im Sattel, seit ich denken kann. Also reiten, in die Natur gehen, das ist das, was mir hilft. Und wenn es gar nicht geht, auch drüber sprechen. Also auch ich habe dann entsprechend meine Coaches und Leute, mit denen ich mich austauschen kann, die mir dann auch Halt geben. Weil natürlich ist es so, dass man schauen muss, dass man seine Akkus auch wieder auflädt. Gerade wenn man so viel gibt. Also gerade wenn ich Eltern habe, die ihre Babys oder Kinder verlieren, ist es natürlich so, dass du sehr, sehr viel auch im Arm hast, dass die Begleitung nochmal sehr, sehr viel intensiver ist und dementsprechend muss man da schon, glaube ich, oder sollte man auf sich achten. Insofern, dass man einfach schaut, dass man ja seine Akkus wieder woanders her aufgeladen bekommt. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass man nach sich schaut. Aber das geht gut. Also für mich geht das gut und vor allen Dingen weiß ich letztendlich am Ende des Tages auch da wieder, dass ich helfen konnte. Und allein das gibt mir dann wieder die nötige Kraft und Motivation, da weiterzumachen.
Das heißt also, als Bestatterin bist du nicht nur dafür verantwortlich, den Körper zu bestatten, sondern diese Seelsorge nimmt auch einen großen Teil ein?
Absolut. Also begleiten ist, würde ich sagen, fast nochmal mehr. Weil man ja auch eben viel für die Lebenden da ist, für die Hinterbliebenen. Und dementsprechend ist das ein großer, großer Teil. Ja, also ich sage auch immer, so dein Glas sollte eigentlich schon halb voll sein und du solltest so einen gewissen Grundoptimismus und Positivität an den Tag legen, um halt damit auch irgendwo zurechtzukommen. Also ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch und dementsprechend kann ich das, glaube ich, auch für mich gut kompensieren. Ja, und komme damit sehr, sehr gut zurecht und kann da auch das Positive für mich rausziehen, eben, dass ich helfen kann und gehe damit der Trauer nicht irgendwie unter. Ich glaube, da muss man einfach gucken.
Jetzt hast du den Tod ja schon von ganz vielen unterschiedlichen Seiten gesehen. Also natürlich, du hast deinen Papa verloren, hast du vorhin gesagt. Aber du hast natürlich auch in deinem Job viel mit toten Menschen zu tun. Wie ist deine Sicht generell auf den Tod mittlerweile?
Also ich habe jetzt persönlich keine Angst vorm Tod. Tatsächlich. Insofern.
War das schon immer so oder hat sich das verändert?
Ich würde schon sagen, dass es sich ein bisschen gewandelt hat. Ich hatte nie wirklich Angst. Ich würde sagen, auch da großen Respekt vielleicht. Aber gar nicht vor dem Tod selbst, sondern eher ja, vor der Art des Ablebens, so ein bisschen, vor der Art des Sterbens. Muss aber auch da sagen, dass ich dass ich da wenig Angst habe. Ich weiß zumindest, was passiert danach. Ja, ich kann einschätzen, was passiert danach. Ich sage auch, also mir ist persönlich ganz, ganz wichtig auch, dass man selbst entscheiden darf, wie bunt die Trauer ist. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Ich möchte zum Beispiel auch, also meine Mama weiß das alles, ich habe ihr zum Beispiel auch gesagt, wie ich gerne meine Bestattung hätte für den Fall der Fälle. Und bei mir gäbe es auch nur Weiß. Und sie dürfen bitte alle mit Sekt anstoßen. Und eigentlich möchte ich in der Karibik verstreut werden. Also auch ein bisschen fortschrittlicher, ein bisschen moderner alles. Und ich habe tatsächlich wenig Angst davor. Also eigentlich gar nicht.
Jetzt, also wenn du, das musst du jetzt mal genauer erklären, du hast wenig Angst davor. Wenig Angst davor zu sterben oder wie meinst du das?
Wenig Angst davor zu sterben insofern, dass ich jetzt keine Angst habe davor, wie ich sterbe. Mhm. Natürlich hoffe ich, dass ich noch lange hier bin. Aber ich sage immer, wenn die Zeit gekommen ist und wenn es rum sein soll, dann ist es rum. Mhm. Also ich glaube da fest daran, dass die Zeit einfach zu einem gewissen Punkt abgelaufen ist, egal zu welchem Zeitpunkt. Und wenn ich mit 25 sterben soll, dann ist es vielleicht einfach so. Und dann ist es genauso in Ordnung, wie wenn ich 80 werde. Ich habe davor keine Angst. Ich lebe jeden Tag und versuche, die kleinen Dinge zu genießen. Jetzt zum Beispiel scheint die Sonne. Das ist toll. Und auch einfach abends, also ich führe tatsächlich auch immer mal wieder ganz gerne Dankbarkeitstagebuch. Einfach, weil man sich so auch die Dinge irgendwie bewusster macht. Mein Beruf erdet mich generell sehr. Also ich bin oft sehr, sehr demütig, auch gerade wenn ich aus Gesprächen irgendwie dann wieder zurück ins Geschäft fahre. Und man schätzt und sieht kleinere Dinge mehr, wenn zum Beispiel die Sonne scheint. Das ist dann ganz oft so, wo man sich denkt, oh, das Leben ist schön. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, dass ich Angst davor habe zu sterben, wann auch immer das sein mag. Und auch vor dem Tod generell nicht. Einfach, weil ich, glaube ich, vorbereitet bin. Mhm. Weil ich eben weiß, was passiert denn da eigentlich.
Ja. Und du hast jetzt was Interessantes gesagt, dass du glaubst, wenn deine Zeit gekommen ist, dann stirbt man halt. Und dass man nicht quasi wie aus Versehen stirbt. So, oh hoppla, jetzt ist ja die Mia gestorben. Wie konnte das passieren? Sondern dass dann einfach die Zeit abgelaufen war. Glaubst du, dass sowas auch den Trauerprozess unnötig verlängert, wenn man eben denkt, das hätte jetzt nicht passieren dürfen, weil die Zeit war ja noch nicht abgelaufen?
Könnte sein. Also ich habe das tatsächlich für mich privat nicht, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Ich habe auch meinen Opa 2022 verloren, Ende 2022. Und ich war sehr, sehr viel bei meinen Großeltern. Also ich habe ein sehr, sehr inniges Verhältnis zu Oma und Opa. Und ich kann nur sagen, ja, also ich glaube schon, dass mir das geholfen hat, zu wissen, okay, dann sollte es jetzt so sein. Ob das natürlich so ist, sei mal dahingestellt. Also jeder darf ja glauben, was er möchte. Aber für mich ist das tatsächlich so das, was mir auch geholfen hat, ein Stück weit. Dass ich dachte, okay, gut, dann sollte das jetzt so sein. Gut möglich, ja.
Lass uns nochmal über dein Unternehmen sprechen. Also wie gesagt, du hast es vor einem Jahr gegründet. Ihr feiert jetzt Einjähriges im April. Wie ist es denn angelaufen?
Ganz gut. Also ich muss sagen, ganz gut. Es ist natürlich Unternehmertum, gerade auch Gründung ist eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, das hat dir jeder bestätigt, der im Podcast saß. Es ist nie so. Es geht immer so. Aber letztendlich ist, glaube ich, wichtig, einfach den Glauben nicht an sich zu verlieren. Das ist das, was ich gerne allen jungen Unternehmern und Unternehmerinnen da draußen mitgeben möchte. Verliert den Glauben nicht an euch und eure Arbeit. Hat ja einen Grund, warum ihr gründet. So, und dementsprechend muss ich sagen, also es läuft ganz gut an. Es gibt Monate, die sind stärker. Es gibt Monate, die sind schwächer. Aber ich bin unterm Strich zufrieden. Und bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass ich hier sitzen darf und würde es immer wieder so tun.
Mhm. Ja. Was waren denn deine Schritte jetzt für alle, die vielleicht auch so eine klare Vision schon haben und sagen, nee, ich muss eben nicht mich erst noch selber finden oder studieren, sondern ich weiß, ich möchte gerne selbstständig hier ein Unternehmen gründen. Was sind so erste Schritte oder was waren die Sachen, die dir am meisten geholfen haben?
Geht los. Einfach losgehen. Also gar nicht so viel drüber nachdenken, das kaputt denken, sondern einfach losgehen. Ich hatte immer nur Plan A. Ich habe immer gesagt, wenn ich 10 Banken angehen muss. Eine wird von mir überzeugt sein, von meinem Konzept und wird das stützen. Und so war es letztendlich auch. Gott sei Dank, es waren nur 4 Stück, die ich angehen musste. Und deshalb wäre mein Rat einfach, geht los. Mhm. Geht los, springt ins kalte Wasser und zieht dafür los, wenn es wirklich das ist, wofür ihr brennt.
Mhm. Du hast gerade gesagt, für dich gibt es keinen Plan A, keinen Plan B, für dich gab es nur Plan A. Das heißt, das ist schon was, wo du sagst, das ist wahrscheinlich etwas, das werde ich mein Leben lang machen.
Da hängt mein Herz dran, definitiv. Mhm. Also Vitanova, das bin ich. Das bin komplett ich und dementsprechend ist das schon was ich nicht abgeben möchte. Ich möchte das nicht in fremde Hände geben. Ich hätte Lust, irgendwann vielleicht auch noch was für junge Gründerinnen zu machen, von meiner Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass ich helfen kann, weil ich so, so viel Wissen jetzt allein über das Jahr mir angeeignet habe, was ich vorher nicht wusste und worüber auch keiner spricht ganz oft. Also eben auch über die dunklen Phasen, die man hat, über Schwierigkeiten, die sich auf dem Weg auftun, über Steine, die da liegen und man gucken muss, wie man die weggeräumt bekommt. Das wäre noch was, wo mein Herz, glaube ich, auch aufgehen würde irgendwie, weil ich da auch Potenzial sehe, da wirklich aktiv helfen zu können. Aber Bestatterin zu sein, ist Berufung für mich. Absolut. Mhm. Dementsprechend möchte ich das nicht hergeben, nein.
Ja. Du hast gerade gesagt, dein Tipp wäre so eben, geht einfach los, macht einfach. Was hat dir sonst noch geholfen, vielleicht auch von außen? Du hast jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, ja, dass es schon auch gut ist, mal über die dunklen Phasen zu sprechen, zu hören, okay, eine Gründung, das erste Jahr ist einfach eine Achterbahnfahrt. Was hat dir da noch von außen geholfen?
Such dir Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Das ist ganz wichtig. Also wirklich mit Menschen aktiv in Kontakt zu treten, die schon das geschafft haben, wo du hin möchtest. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich mit Unternehmern in Kontakt komme, dass ich mit Gründern in Kontakt komme, die aber schon eine Weile gegründet haben. Einfach um dann einen Austausch, Input zu bekommen, aber auch Motivation zu schöpfen, Kraft zu schöpfen. Weil das natürlich deinen Glauben auch nochmal stärkt in dich und in das, was du vorhast.
Hast du das ist eine Frage, die stelle ich eigentlich immer jedem Unternehmer. Hast du eine gewisse Routine für dich entwickelt, eine Morgenroutine, eine Abendroutine, die dich durch den Tag bringt oder durch die Nacht?
Ja, tatsächlich schon. Also ich gucke, dass ich abends mein Handy gut beiseite lege und vorher beiseite lege, einfach um runterzufahren. Hab natürlich mein Handy immer auf laut, weil wenn ein Anruf reinkommt, bin ich natürlich da. Aber versuche das ganz bewusst zu machen, genauso morgens. Ich habe da mit meinem Freund eine ganz gute Routine. Ich gehe natürlich auch mit dem Hund raus. Das bringt uns auch nochmal alle gemeinsam runter. Er hat ja auch ein Unternehmen und dementsprechend kommt er halt abends auch manchmal erst spät nach Hause und dann ist man noch so voll in seiner Bubble einfach, so vom Arbeiten. Man ist noch voll drin im Thema und das erdet mich immer total, mit dem Hund rauszugehen, in die Natur zu gehen. Das ist für mich immer morgens und abends nochmal essentiell ganz wichtig. Und morgens, also ich bin tatsächlich niemand, der jetzt irgendwie morgens Sport macht oder erstmal sich irgendwie Eier kocht oder keine Ahnung. Also ich habe jetzt nichts, dass ich sage, es gibt doch diesen Trend Clean Girl Morning Routine, das habe ich tatsächlich alles nicht. Also ich setze mich morgens auch nicht hin und meditiere erstmal, das wäre vielleicht ganz gut. Das mache ich aber tatsächlich nicht. Lieber lese ich mal in der Mittagspause, wenn ich sie mir erlauben kann, ein bisschen ein Buch oder setze mich da mal bewusst dann im Geschäft hin und gucke mal in mich, höre mal in mich rein. Das passiert dann eher da. Wir trinken morgens unseren Kaffee zusammen, besprechen unseren Tag und dann geht's eigentlich auch schon los. Das ist das, was für mich am besten funktioniert. So bin ich morgens vor 8 im Büro, kann durchstarten und nehme mir dann lieber die Zeit tatsächlich mal mittags oder abends, wo ich für mich bewusst den Tag irgendwie Revue passieren lasse. Das machen wir auch ganz gerne, wenn es die Zeit hergibt. Essen wir abends zusammen und besprechen den Tag, besprechen, was los war über den Tag. Interessiert uns auch einfach gegenseitig natürlich, was der andere erlebt hat. Und das ist für mich immer das Beste. Und Sport und so weiter schiebe ich tatsächlich, wie es gerade passt. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so der Vorzeige, die Vorzeigefrau, die da irgendwie morgens ihre Routine durchzieht und abends ihre Routine, das gar nicht.
Was können wir alle vom Tod lernen oder von dem Umgang mit Trauer?
Dass wir offen darüber sprechen dürfen. Dass das ein Thema ist, was einfach auch zur Gesellschaft dazugehört. Dass wir anfangen, unangenehme Themen oder Themen, die zunächst vielleicht unangenehm scheinen, nicht mehr so leicht unter den Teppich zu kehren, sondern darüber zu sprechen. Weil Tod und auch ganz viele andere Themen, die werden einfach beiseite geschoben, bis sie uns dann betreffen. Und dann auf einmal gibt es einen Knall und alle kriegen Panik und es gibt Stress. Und ich glaube, dass das ein guter Einstieg ist, um mal über Dinge zu sprechen, die vielleicht erstmal nicht so angenehm sind, die aber Lösungen bereithalten. Der Tod vielleicht nicht, weil der Tod ist einfach gesetzt. Ja, also daran können wir einfach nichts machen. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Ansatz. Es gibt Dinge, die sind einfach so, wie zum Beispiel der Tod. Das betrifft uns alle, den können wir nicht aufhalten. Und ich glaube, das ist so das, was ich auch davon gelernt habe. Irgendwie, dass es manche Dinge gibt, die sind so und da muss man einfach oder darf man weitergehen. Mhm. Ja, da darf man weitergehen. Man darf das betrauern, man darf traurig sein, man darf wütend sein. Man darf alle Emotionen irgendwie auch leben und haben. Aber man darf auch einfach irgendwann wieder weitergehen. Mhm. Ja.
Ja. Krieg ich richtig Gänsehaut, wenn du das sagst. Ja, absolut. Was ist für dich Erfolg?
Glücklich zu sein. Das ist für mich Erfolg. Weil alles andere ist ja dann irgendwie doch auch vergänglich. Ich kann nichts mitnehmen. Und wenn ich aber abends erfüllt und glücklich nach Hause komme, und das ist zu 99% der Fälle so, das ist für mich Erfolg.
Was wünschst du dir für die nächsten Jahre? Wo soll es hingehen mit deinem Unternehmen?
Tatsächlich bin ich schon sehr, sehr glücklich damit, wie es sich entwickelt. Das ist ja wie so ein Kind, was irgendwie jetzt gerade anfängt laufen zu lernen, erst ist es gekrabbelt, aber ich würde tatsächlich super gerne noch was irgendwo außerhalb von München machen, ein bisschen größer, insofern, dass ich noch ganzheitlicher werden kann, dass ich große Trauerfeiern auch bei mir dann anbieten kann, vielleicht auch in einem Garten, das fände ich super. Insofern, dass man da im Sommer einfach gemeinsam miteinander irgendwie die Familie und die Freunde und kann sich auch überlegen, ob man dann irgendwie einen Caterer dazu auch direkt haben möchte. Quasi eher so ein bisschen wie Lebensfeiern, ja, wenn jemand irgendwie Musik spielen möchte, also auch Live-Musik, ja, Sänger und das dann aber einfach irgendwie im Sommer halt auch mit Sonne und mit Zeit und das noch vertiefen. Ich habe ja auch einen kleinen Abschiedsraum bei mir, da passen aber, also wir hatten jetzt 23 Personen mit Hund drin und dann war es aber auch echt voll und ich würde das gerne einfach noch vergrößern, weil ich darum weiß, wie wichtig das ist, einfach ohne zeitliche Limitierung, die wir halt auf dem Friedhof doch auch haben, Abschied nehmen zu können, noch so wie man sich es vorstellt. Das ist so mein Wunsch. Also im Prinzip noch ein größeres Objekt im Außenbezirk so ein bisschen, um noch ganzheitlicher werden zu können, um auch noch mehr Abschiedsräume irgendwie zu haben, wo Familien wirklich ja auch in intimer Atmosphäre Abschied nehmen können. Das wäre für mich so das, was ich mir die nächsten 10 Jahre wünschen würde. Ja.
Mia Fleischer, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich bin echt beeindruckt, wie klar du deinen Weg gehst mit 21. Also muss man nochmal wiederholen. Wirklich beeindruckend. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.